Ja, vielen Dank, Frau Heiler, und guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, auch von meiner Seite. Ich freue mich, Sie trotz des neuerlichen Wintereinbruchs hier so zahlreich begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Lars Schwabe und ich möchte mit Ihnen ein Phänomen besprechen, das Sie wahrscheinlich alle zu Genüge kennen. Es soll um Stress gehen. Und insbesondere möchte ich mit Ihnen die Frage besprechen, wie Stress Lern- und Gedächtnisprozesse beeinflusst. Lernen wir unter Stress besser, lernen wir schlechter oder lernen wir einfach anders? Es wird prinzipiell so sein, dass ich das relativ frontal halte. Wenn Sie aber zwischendurch irgendwelche Fragen haben, wenn irgendwas unklar ist oder ich einfach zu schnell werde, dann geben Sie mir einfach kurz Bescheid und im Anschluss ist natürlich auch noch für weitergehende Fragen Zeit. Die Fragen, die ich mit Ihnen im Spezifischen, im Besonderen durchgehen möchte, ist zunächst mal die Frage, was passiert überhaupt, wenn wir gestresst sind? Wie reagiert unser Körper auf Stress? Aufbauend darauf soll dann die Frage im Mittelpunkt stehen, wie beeinflusst Stress unsere Lernfähigkeit, unsere Merkfähigkeit, verbessert oder verschlechtert Stress unsere Lern- und Gedächtnisprozesse? Und das ist ja Brain Café, das heißt, es soll auch irgendwas mit dem Gehirn zu tun haben. Das heißt, es wird auch um die Frage gehen, welche Gehirnstrukturen sind an den Einflüssen von Stress auf Lern- und Gedächtnisprozesse beteiligt. Zunächst also zur Frage Stress, was ist das überhaupt und was passiert, wenn wir gestresst sind? Ich habe eingangs schon gesagt, dass Stress natürlich ein Phänomen ist, das Sie alle sehr gut kennen. Sie kennen es aus Ihrem Alltag und Stress ist natürlich auch in den Medien allgegenwärtig. Sie werden aber sicherlich auch wissen, dass Stress durch unterschiedlichste Faktoren und durch unterschiedlichste Situationen hervorgerufen und ausgelöst werden kann. Das können Situationen sein, die wirklich unmittelbar unser Überleben bedrohen, zum Beispiel irgendwelche Überfälle oder ein bissiger Hund oder was auch immer. Es können aber im Alltag natürlich auch viele Faktoren sein, wie soziale Konflikte, Zeitdruck, hohe Belastung, hohe Arbeitsbelastung oder aber natürlich auch soziale Evaluationen, also das bewertet werden durch andere Personen. Wenn man versucht, diese Vielfalt verschiedenster Situationen und Faktoren zusammenzugießen, dann kann man sagen, dass vielleicht die Klammer ist, die man Stress nennen könnte, dass es eine Anforderung an den Organismus darstellt und dass der Organismus, also unser Körper, aus dem Gleichgewicht gebracht wird, in welcher Form auch immer. Die Stressreaktion, die physiologische, die biologische Stressreaktion beginnt natürlich bei der Wahrnehmung unserer Umgebung. Das heißt, wir nehmen eine bestimmte Situation wahr, zum Beispiel einen Vortrag vor der Gruppe oder eine bestimmte Begegnung im Alltag auf der Straße oder eine bestimmte Interaktion mit jemandem. Und dieser Input von der Außenwelt, der wird dann von uns verarbeitet und bewertet. Und hierbei sind Strukturen wichtig, wie zum Beispiel der präfrontale Kortex, der ganz vorne sitzt bei uns im Gehirn, oder die Amygdala, von der Sie vielleicht schon gehört haben, das ist so ein Furchtzentrum, oder auch der Hippocampus, also der Sitz unserer Erinnerungen. Und wenn diese ganzen verschiedenen Regionen zu der Einschätzung kommen, oh, diese Situation ist für mich bedrohlich, die ist potenziell stresshaft, ich weiß nicht genau, wie ich mit der Situation umgehen kann, dann aktivieren diese verschiedenen Strukturen eine weitere Struktur in unserem Gehirn und das ist der sogenannte Hypothalamus. Und dieser Hypothalamus, der ist hier mal dargestellt, das ist ein ganz, ganz wichtiges Zentrum, wenn es um unsere Stressreaktionen geht. Denn der Hypothalamus, das ist sozusagen das Steuerorgan oder die Lenkungszentrale unserer zentralen Stressreaktionssysteme. Wenn der Hypothalamus die Info bekommt, okay, diese Situation, in der ich mich jetzt gerade befinde, die ist für mich potenziell stresshaft, dann aktiviert der Hypothalamus innerhalb von Sekunden das sogenannte autonome Nervensystem. Und dieses autonome Nervensystem führt dann über verschiedene Verschaltungen zur Freisetzung von zwei Botenstoffen, dem Adrenalin und dem Noradrenalin, aus der Nebenniere. Nebenniere sagt schon der Name so ein bisschen, das ist so ein Fettgewebe, das sitzt auf den Nieren, deshalb Nebenniere, das ist eine ganz wichtige Hormondrüse für unseren Körper. Wenn wir gestresst sind, wird da eben aus einem bestimmten Teil der Nebenniere Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet. Das passiert, wie gesagt, ganz schnell, innerhalb von Sekunden. Und das ermöglicht Ihnen so eine Kampf- oder Fluchtreaktion in einer belastenden Situation. Ist unter anderem auch dafür verantwortlich, dass wenn wir gestresst sind, unser Blutdruck steigt, unsere Herzrate steigt, wir anfangen zu schwitzen etc. Parallel dazu aktiviert der Hypothalamus aber auch ein zweites ein hormonbasiertes und deutlich langsameres Stresssystem, die sogenannte Hypothalamus-Hypophysen-Neben-Nieren-Rinden-Achse. Und dieses Wort Ungetüm, das hier mal abgekürzt ist, das gibt sozusagen schon diese Stationen dieser Achse wieder. Es ist nämlich so, dass der Hypothalamus durch die Ausschüttung eines bestimmten Hormons, des sogenannten CRHs, eine weitere Region aktiviert, nämlich die Hypophyse. Das ist auch eine ganz wichtige Hormondrüse. Die schüttet dann wiederum ein weiteres Hormon aus, das sogenannte ACTH. Und dieses ACTH, das wandert dann durch den Blutweg ebenfalls zu diesen Nebennieren, die Sie schon kennen vom Adrenalin und Noradrenalin. Und wenn dieses ACTH, dieses Hormon da ankommt, dann bewirkt dieses ACTH die Ausschüttung von einem weiteren Hormon, und das ist das Cortisol, was Sie in pharmakologischer Form vielleicht auch kennen als Cortison oder Hydrocortison. Das ist in relativ vielen Medikamenten auch drin. Warum ich Ihnen das so relativ detailliert erkläre, ist, weil Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol sind ganz, ganz zentrale Elemente, Schlüsselelemente für die Einflüsse von Stress auf Lern- und Gedächtnisprozesse. Denn sowohl Cortisol als auch Adrenalin und Noradrenalin können auf direktem oder auf indirektem Wege direkt auf unser Gehirn wirken und insbesondere diese Regionen beeinflussen, die für Lern- und Gedächtnisprozesse wichtig sind. Soweit erstmal zu den Grundlagen zu Stress und unserer biologischen Stressreaktion. Dann also schon zum Einfluss von Stress auf Lern- und Gedächtnisprozesse. Und da habe ich mir überlegt, ich fange einfach mal mit einer Umfrage an. Wer von Ihnen ist denn der Meinung, dass Stress unsere Lern- und Gedächtnisprozesse verbessert? Einfach mal kurzes Handzeichen. Okay, ich zähle so, vielleicht so grob überschlagen, 7 Leute. Wer von Ihnen ist denn der Meinung, dass Stress eher Gedächtnisprozesse und Lernprozesse beeinträchtigt oder verschlechtert, erschwert? Okay, das sind so Pi mal Daumen 2/3. Ein paar Leute sind noch unentschieden, aber vielleicht kann ich Ihnen ja so ein paar Infos liefern, um die Frage beim nächsten Mal ein bisschen eindeutiger beantworten zu können. Ich kann allerdings schon vorwegnehmen, so richtig eindeutig werden Sie die Frage wohl nie beantworten können. Denn man kann nicht sagen, dass Stress generell und per se unsere Lern- und Gedächtnisprozesse verbessert oder verschlechtert, sondern die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Stress kann teilweise unsere Gedächtnisprozesse verbessern, teilweise kann es unsere Lern- und Gedächtnisprozesse verschlechtern. Das hat damit erstmal noch nicht so viel zu tun. Also Eustress und Distress bezieht sich darauf, ist die Quelle, die bei mir zum Stress führt, eher positiv oder eher negativ konnotiert. Das ist aber das, unabhängig davon, ob es ein Eustress oder ein Distress ist, ist die physiologische Reaktion, zum Beispiel durch Cortisol oder Adrenalin oder Noradrenalin, relativ ähnlich. Und entsprechend würde man auch ähnliche Reaktionen auf oder ähnliche Einflüsse auf Lern- und Gedächtnisprozesse erwarten. Es gibt einen anderen Faktor, der deutlich einflussreicher ist, und das ist, wann wir überhaupt gestresst sind. Denn man muss wissen, dass man nicht einfach sagen kann, es gibt irgendwie das Gedächtnis und Lernen und Gedächtnis, sondern es gibt so unterschiedliche Phasen. Es beginnt natürlich damit, dass man irgendwelche neuen Informationen erwirbt, was wir in unserem Alltag natürlich kontinuierlich machen. Das heißt, es gibt eine bestimmte Lernerfahrung. Diese Lernerfahrung, die muss dann gefestigt werden, die muss in unser Langzeitgedächtnis transportiert werden. Dabei spricht man von der Konsolidierung, von der Gedächtniskonsolidierung. Und dann, was uns natürlich dann alle interessiert, ist der Abruf. Also wir greifen oder versuchen auf das zurückzugreifen, was wir irgendwann mal gelernt haben. Und diese verschiedenen Phasen, die können natürlich alle durch Stress beeinflusst werden. Wir können direkt vor einer Lernerfahrung gestresst werden oder während des Lernens gestresst sein. Wir können kurz nach dem Lernen gestresst sein, sodass primär die Gedächtniskonsolidierung beeinflusst wird. Oder wir können auch zum Beispiel in einer Prüfungssituation direkt vor dem Abruf oder während des Abrufs gestresst sein. Was ich schon vorwegnehmen kann, ist, dass die Gedächtniskonsolidierung eher verbessert wird durch Stress. Das heißt, wenn wir Stress kurz nach einer Lernerfahrung, im Kontext der Lernerfahrung erfahren, dann führt Stress eher zu einer Verbesserung der Gedächtnisleistung. Das kann man sich auch evolutionär ganz gut erklären. Unser Körper sagt uns nämlich, okay, diese Situation, in der du dich gerade befindest, die ist für dich wichtig, die ist für dich relevant. Und deshalb merk dir die mal besser, weil das könnte für dein Überleben nützlich sein. Du solltest das, was du jetzt erfährst, besser speichern, sodass du in der Zukunft auf diese Erfahrung zurückgreifen kannst. Andererseits ist es aber so, dass Stress vor dem Gedächtnisabruf eher einen negativen Effekt hat. Also Stress beeinträchtigt eher den Gedächtnisabruf. Worauf ich mich im Folgenden mit Ihnen konzentrieren möchte, ist aber dieser erste Teil. Wie sieht es aus, wenn wir kurz vor dem Lernen gestresst sind oder wenn wir während des Lernens gestresst sind? Dazu ein bisschen mehr. Hierfür muss ich Ihnen noch ein bisschen mehr so über diese Glukokortikoide erzählen. Da komme ich schwer drum rum. Was Sie hier in dieser relativ komplexen Abbildung zunächst sehen, ist eigentlich das, was ich Ihnen gerade schon in der Abbildung mit den zwei Körpern gezeigt habe. Und zwar sehen Sie hier wieder, es gibt ein bestimmtes Ereignis in der Umgebung. Dieses wird bewertet und verarbeitet von Regionen wie dem präfrontalen Kortex, der Amygdala und dem Hippocampus. Diese Regionen kommen dann zur Einschätzung, okay, die Situation ist für mich bedrohlich, potenziell stresshaft, und die aktivieren dann den Hypothalamus, welcher wiederum das autonome Nervensystem und die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinnenachse aktiviert, und diese wiederum schütten dann Noradrenalin und Adrenalin und Cortisol aus. Hier steht Corticosteron, und dieses Corticosteron ist sozusagen das Rattencortisol. Also das ist ein tierexperimentelles Modell. Corticosteron ist das hauptsächliche Glukokortikoid bei den Ratten. Was jetzt der wichtige Punkt ist, ist, dass, ich habe Ihnen gesagt, diese autonome Reaktion, also diese Ausschüttung von Noradrenalin, die erfolgt innerhalb von Sekunden, blitzschnell nach einer Stressreaktion. Das Cortisol kommt kurz danach, so 10 Minuten verzögert kommt das dazu. Und die Idee ist, dass wenn Noradrenalin und Cortisol da sind, dass dann kurzzeitig die Verarbeitungsfähigkeit in diesen Hirnregionen gesteigert wird. Und das sind auch die Hirnregionen, die ganz zentral sind für Lern- und Gedächtnisprozesse. Also der präfrontale Kortex, die Amygdala und der Hippocampus. Was ich Ihnen noch nicht gesagt habe, ist, dass diese Glukokortikoide, so nennt man Corticosteron oder Cortisol, die können zwei Effekte haben. Einen kurzfristigen Effekt und einen eher nachgelagerten, langfristigeren Effekt. Kurzfristig ist es so, dass die Glukokortikoide eher die Gedächtnis-, die Informationsverarbeitung in diesen Hirnregionen verbessern. Wenn die Glukokortikoide aber länger aktiv sind und schon die Genexpression beeinflussen, dann haben sie einen eher negativen Effekt und beeinträchtigen die Informationsverarbeitung in diesen Hirnregionen. Das heißt, diese Substanzen, diese Hormone und Neurotransmitter, die ausgeschüttet werden in der Reaktion auf Stress, die haben kurzzeitig einen begünstigenden Effekt auf die Informationsverarbeitung in diesen Regionen. Wenn sie aber länger vorhanden sind, eher einen nachteiligen Effekt. Das ist auch hier kurz dargestellt. Was Sie hier sehen, ist eine relativ aktuelle Studie. Da wurden gesunden Versuchspersonen Glukokortikoide, also dieses Cortisol, pharmakologisch intravenös verabreicht. Und man hat sich die Veränderung in der Aktivität in bestimmten Hirnregionen angesehen, unter anderem eben in dem Hippocampus und der Amygdala, also zwei Strukturen, die ganz wichtig sind für so Lern- und Gedächtnisprozesse. Was man sehen konnte, ist das, was ich Ihnen gerade schon so kurz beschrieben habe. Also kurzzeitig, kurz nach der Injektion dieser Glukokortikoide, dieses Cortisols, sieht man eine Steigerung in der Aktivität in diesen Hirnregionen. Wenn sie aber länger vorhanden sind, schon erste genomische, also genvermittelte Effekte einsetzen, dann sieht man eine Reduktion in der Aktivität in diesen Hirnregionen. Jetzt kann man sich, wenn man das weiß, okay, die Substanzen, die in Reaktion auf Stress ausgeschüttet werden, die können kurzfristig positive Effekte haben, und wenn sie ein bisschen länger aktiv sind, haben sie eher negative Effekte. Wenn man sich das jetzt irgendwie so mal in die Alltagssituation transportiert, wenn Sie also irgendeine Lernerfahrung machen und Sie werden davor gestresst oder werden währenddessen gestresst. Wie kann man sich das vorstellen? Also, wenn Sie während des Lernens gestresst sind, beziehungsweise der Stress in wirklich einem Zusammenhang mit der Lernerfahrung steht, also Sie einfach eine bestimmte stressige Situation durchleben, dann ist es so, dass in dieser Situation eben dieses Noradrenalin und dieses Cortisol ausgeschüttet werden. Und da es irgendwie so relativ kurz nach der Lernerfahrung stattfindet oder während der Lernerfahrung stattfindet, hat man noch diese positiven Effekte auf die Verarbeitungsfähigkeit in den Hirnregionen, die ich Ihnen gerade beschrieben habe. Das heißt, da würde man erwarten, dass die Informationsverarbeitung, Lern- und Gedächtnisprozesse eher verbessert werden. Hinzu kommt, dass nach einer gewissen Zeit diese negativen Effekte von den Glukokortikoiden wie dem Cortisol einsetzen und die reduzieren konkurrierende kognitive Prozesse, konkurrierende Informationsverarbeitungsprozesse. was sozusagen die wichtige Information so ein Stück weit abschirmt und dafür sorgt, dass sie noch besser und ungestört abgespeichert werden kann. Ja? Also basierend auf diesem Modell, ich werde Ihnen gleich noch Daten dazu liefern, würde man vorhersagen, dass wenn die Stresserfahrung, die wir machen, mit der Lernerfahrung im Zusammenhang steht und das in einem relativ engen zeitlichen Kontext stattfindet, dann kann Stress tatsächlich unsere Lern- und Gedächtnisprozesse verbessern. Jetzt stellen Sie sich aber mal vor, dass die Lern- und die Stresserfahrung nicht zusammenfallen, sondern dass Sie vielleicht erst gestresst werden, sich über irgendwas geärgert haben oder am Arbeitsplatz gemobbt wurden oder was auch immer. Sie haben also eine bestimmte Stresserfahrung gemacht und dann sollen Sie eine gewisse Zeit später irgendwas lernen, zum Beispiel in der Schule oder am Arbeitsplatz. Und da ist es dann so, wenn Sie vorher gestresst wurden, dann sind diese kurzzeitigen, diese positiven Effekte vom Noradrenalin, vom Adrenalin, vom Cortisol, die sind dann schon verflogen. Und was zum Zeitpunkt des Lernens präsent ist, sind diese eher negativen, suppressiven Effekte vom Cortisol. Und das heißt, dass dann unsere Lern- und Gedächtniskapazitäten eher beeinträchtigt würden. Das heißt, wenn Stress außerhalb des Lernkontextes auftritt oder deutlich vor der Lernerfahrung, zeitlich deutlich vor der Lernerfahrung, dann würde man vorhersagen, dass eher ein negativer Effekt auf die Gedächtnisleistung zu erwarten ist. Dann fällt es uns schwerer, die Informationen abzuspeichern. Das ist ein Modell, was ich Ihnen gerade vorgestellt habe. Das wurde im Wesentlichen zunächst mal basierend auf tierexperimentellen, physiologischen, neurophysiologischen Daten begründet und darauf basierend entwickelt. Ich möchte Ihnen ganz kurz auch die zentralen Daten dazu zeigen. Hierfür ist ein Phänomen wichtig, das nennt sich Langzeitpotenzierung. Ich weiß nicht, ob Sie darüber im Kontext vom Brain Café schon irgendwas gehört haben. So ganz, ganz kurz. Es ist so, dass man davon ausgeht, dass diese Langzeitpotenzierung letztlich das zentrale neuronale Korrelat, also das zentrale neuronale Element von Lern- und Gedächtnisprozessen ist. Also wir wissen ja, letztlich läuft jeder Lern- und Gedächtnisprozess auf zellulärer Ebene ab und man geht davon aus, dass diese Langzeitpotenzierung dafür sorgt, dass neue Verknüpfungen entstehen können zwischen bestimmten Neuronen und somit neue Lernerfahrungen abgebildet werden. Was man da typischerweise macht, ist, man nimmt eine bestimmte Zelle oder bestimmte, noch ein bisschen größer, man schneidet das Gehirn zum Beispiel von Nagetieren in ganz dünne Scheiben und dann wird das elektrisch stimuliert. Und man schaut sich an, inwieweit verändert sich nach wiederholter Stimulation das Antwortmuster, das elektrische Antwortmuster einer bestimmten Zelle. Was man erwartet ist, wenn was häufig stimuliert wurde, dann reagiert eine bestimmte andere Zelle stärker. Weil diese häufige Stimulation, das ist sozusagen das Korrelat des Lernprozesses. Was Sie hier sehen können, ist, dass hier diese obere Linie, diese leeren Kreise sozusagen, das ist das, was man normalerweise erwartet, also der Anstieg in diesem Korrelat des Lernens in dieser Langzeitpotenzierung kurz nachdem diese ausgelöst wurde sozusagen. Also es ist wirklich sehr stark vereinfacht. Und Sie sehen, das ist die untere Linie, wenn der Substanz die Sie, oder der, dem Hirnschnitt, den Sie sich anschauen, wenn dort vorher Cortisol injiziert wurde, das also pharmakologisch präpariert wurde sozusagen, dann verringert sich diese Induzierbarkeit der Langzeitpotenzierung. Das heißt, dann wird es schwerer, dieses neuronale, dieses zelluläre Korrelat des Lernens hervorzurufen. Das passt also zu dieser Idee, okay, wenn ich deutlich vor dem Lernen gestresst bin, dann wird es deutlich schwieriger, den eigentlichen Lernprozess hervorzurufen. Sehen Sie hier auf einer neuronalen Ebene wirklich ziemlich harte physiologische Daten realisiert. Wenn es dann aber so ist, dass nicht dieses Cortisol, dieses Stresshormon nicht deutlich vor der Langzeitpotenzierung initiiert wird, sondern ganz kurz davor. Dann sehen Sie, dass sich der Effekt sozusagen umkehrt. Es ist so, dass dieses Cortisol nicht diese Langzeitpotenzierung reduziert, sondern sogar leicht erhöht. Das passt eben auch wieder zu dieser Idee, okay, wenn diese Stresshormone in der Lernsituation ausgeschüttet werden, dann begünstigen die eher Lernprozesse. dann möchte ich mich so ein bisschen entfernen von diesen wirklichen sehr neurophysiologischen Daten und ein bisschen näher zurück zur menschlichen Stresssituation. Es wurde natürlich auch im Humanbereich untersucht, wie verhält sich die Lern- und Gedächtnisleistung in Abhängigkeit davon, ob Leute vorher gestresst wurden oder nicht gestresst wurden. Was man beispielsweise in einer Studie gemacht hat, war, man hat gesunde, junge Versuchspersonen, es waren auch Studierende, einer Stressinduktion unterzogen, und zwar wurde ein Bewerbungsgespräch nachgestellt. Kann man sich vorstellen, typischer Stressor funktioniert ganz gut. Und dann haben die Leute 30 Minuten später eine Wortliste lernen sollen. Auch relativ klassisches Lernmaterial, ähnlich wie beim Vokabellernen zum Beispiel in der Schule. Und was gezeigt worden konnte in dem späteren Abruftest, war, dass je höher diese Stresshormonreaktion auf dieses Bewerbungsgespräch war, desto schlechter war die Gedächtnisleistung in dem späteren Test. Ja, das sehen Sie hier, eine relativ starke sogenannte negative Korrelation, also ein negativer Zusammenhang. Je stärker die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol in Reaktion auf den Stressor, desto schlechter die Gedächtnisleistung später. Umgekehrt gibt es aber auch durchaus auch Befunde, die eben zeigen, dass dieser verbessernde Effekt eintreten kann, wenn eben der Stress mit der Lernsituation assoziiert ist. Und hier gibt es meiner Meinung nach ein recht schönes Beispiel, ist ein tierexperimentelles Beispiel, das aber diesen Aspekt irgendwie der Assoziation oder des Zusammenhangs von Stresssituation und Lernsituation ganz gut verdeutlicht. Und in dieser Studie wurde das sogenannte Wasserlabyrinth oder Morris Water Maze verwendet. Dieses Wasserlabyrinth, das sehen Sie hier abgebildet, ist eigentlich nichts weiter als ein großer Wassertank. Und dieser Wassertank wird gefüllt, und zwar mit Wasser, das so mit Kalk angereichert wird, sodass es undurchsichtig ist. Und dann wird in diesem Morris Water Maze, in diesem Wasserlabyrinth, eine kleine Plattform versteckt, unterhalb der Wasseroberfläche. Und dann wird typischerweise eine Maus oder eine Ratte, also ein Nagetier, in dieses Wasserlabyrinth geworfen, in dieses Wasserbecken. Und dieses Nagetier, diese Ratte in dem Beispiel, mag es natürlich nicht irgendwie. Die hat natürlich Angst zu ertrinken und sucht eben panisch die Rettung. Und wenn sie da eine Weile rumschwimmt, dann wird sie irgendwann diese Plattform finden. Und das macht man ein paar Durchgänge nacheinander. Und was man dann sieht, ist, dass die Ratte ziemlich zielgerichtet zu dieser Plattform schwimmt. Die lernt das also. Das ist ein Beispiel für räumliches Lernen beim Nagetier. Was hier gezeigt werden konnte oder was hier erstmal untersucht wurde, war, wie verhält sich das eigentlich, wenn man die Wassertemperatur ändert bei diesem Wasserlabyrinth? Man kann sich vorstellen, wenn das kälter ist, wenn man die Wassertemperatur reduziert, dann ist das für das Tier noch deutlich stresshafter. Das heißt, man hat hier eine Möglichkeit, wie man den Stress der Lernsituation manipulieren kann. Einfach indem man die Wassertemperatur variiert. Was man finden konnte, war, wenn man die Ratten hier trainiert, einmal bei Wasser von einer Temperatur von 25 Grad und einmal bei Wasser von einer Temperatur von 19 Grad. 19 Grad ist schon relativ kühl, ist eine relativ stressige Situation für das Tier. Dann hat man sich die Zeit angeschaut, die das Tier braucht, um diese Plattform zu finden. Und Sie sehen erstmal, über verschiedene Trainingstage hinweg sinkt diese Zeit in beiden Gruppen. Das spricht dafür, dass sie das ganz gut gelernt haben. Sie sehen aber auch, insbesondere am Trainingstag 2 und 3, dass die Tiere, die unter hochstressigen Bedingungen das Ganze gelernt haben, also bei einer Wassertemperatur von nur 19 Grad, dass die am zweiten und dritten Tag deutlich schneller waren und diese Plattform viel schneller gefunden haben. Und wenn man dann nach einer weiteren Woche einen Testdurchgang gegeben hat, wo man sich angeschaut hat, okay, wie gut haben die das behalten, wo sich diese Plattform befindet. Dann konnte man wiederum sehr deutlich zeigen, dass die Tiere, die bei der kälteren Wassertemperatur gelernt hatten, also unter der höheren stressigen Bedingung, dass die deutlich schneller zu dieser Plattform gefunden haben. Was auch zu dieser Idee passt, dass Stress, der mit der Lernerfahrung assoziiert ist, durchaus die Lernleistung oder die Behaltensleistung steigern kann. Das ist natürlich auch die Ratte, aber Sie finden vielleicht auch in Ihrem Alltag einige Beispiele dafür, dass dieser Einfluss von Stress sich tatsächlich auch irgendwie individuell nachweisen lässt. Wenn ich Sie jetzt zum Beispiel mal fragen würde, an welche Ereignisse Sie sich aus dem letzten Jahr erinnern können, dann sind das ziemlich wahrscheinlich Ereignisse, die für Sie entweder besonders belastend waren Ereignisse, die für sie sehr peinlich waren oder Ereignisse, die auch besonders freudig waren. Das heißt, alles Ereignisse, die mit einer bestimmten Stressreaktion, mit einer bestimmten emotionalen Reaktion ihres Körpers verbunden waren. Das ist natürlich auch ein Beispiel dafür, dass Sachen, die für uns ja besonders aufwühlend sind oder stresshaft sind, gut abgespeichert werden. Die Frage ist allerdings, ist Lernen unter Stress immer gut? Und dieser Frage sind wir vor ein paar Jahren in einer Studie nachgegangen und da haben wir einfach Versuchspersonen auditorisch bestimmte, also über Kopfhörer, bestimmte Wörter präsentiert und währenddessen mussten die ihre Hand in Eiswasser halten und die wurden von einem relativ unfreundlichen Versuchsleiter beobachtet und auch noch von einer Videokamera aufgezeichnet. Also eine relativ belastende, stressige Situation. Wir haben uns dann wiederum 24 Stunden später angeschaut, wie sieht die Lernleistung bei den Versuchspersonen aus und bei anderen Versuchspersonen, die einfach nicht gestresst wurden während des Lernens. Und was wir gefunden haben, war, dass die Versuchspersonen, die unter eher stressigen Bedingungen gelernt haben, eine deutlich reduzierte Gedächtnisleistung haben, was man sich vielleicht vorstellen kann, gut nachvollziehen kann. Wie passt das jetzt zu irgendwie diesen Nagetierbefunden, die ich Ihnen gerade gezeigt habe? Der Hauptunterschied ist sicherlich der, dass für die Ratte war dieser Stress des Schwimmens und der geringen Wassertemperatur wirklich unmittelbar mit der Lernerfahrung assoziiert. Denn wenn die die Plattform finden, dann haben die die Möglichkeit, dieser belastenden, dieser sehr stressigen Situation zu entkommen. Das heißt, es ist direkt miteinander gekoppelt. Hier in unserer Humanstudie war es eher so, dass dieses Hand ins Wasser halten und von einer Videokamera aufgezeichnet werden, ja eher wenig mit diesen Wörtern zu tun hatte. Das waren sozusagen zwei parallele Lernerfahrungen. Einmal diese wirklich unangenehme Stresssituation und dann parallel noch dieses, ich muss mir noch die Wörter merken. Und das ist auch ein relativ wichtiger Aspekt, dass Stress, der zwar während des Lernens auftritt, der aber nicht inhaltlich, kontextuell zu einer Lernerfahrung passt, dass der eher einen negativen Effekt auch haben kann und eher als Distraktor oder Ablenkungsreiz wirken kann. Ja? Okay, dann fasse ich mal ganz kurz zusammen, was ich bis jetzt gesagt habe. Also, man kann weder sagen, dass Stress prinzipiell Gedächtnisprozesse verbessert oder verschlechtert. Es kann beide Effekte haben, in Abhängigkeit davon, wann wir gestresst sind und auch in Abhängigkeit davon, wie lange wir gestresst sind. Also bisher habe ich eigentlich nur darüber gesprochen, okay, kurzer Stressor experimentell hervorgerufen und das hat die oder die Effekte. Man kann aber natürlich auch über wirklich längere Zeiträume chronisch gestresst sein, über Monate zum Beispiel. Da ist es so, dass die Literatur relativ einheitlich sagt, dass andauernder chronischer Stress eher negativ ist für die Lern- und Gedächtniskapazitäten. Was ich auch erwähnt habe, ist, oder mehrfach hoffentlich klargemacht habe, ist, dass Stress zu relativ starken Erinnerungen führt für Ereignisse, die mit der Stresssituation in wirklichem Zusammenhang stehen und zeitlich gekoppelt sind an diese Stresserfahrung. Und Stress hingegen verschlechtert die Erinnerung für solche Informationen, für solche Erfahrungen, die außerhalb des Stresskontextes auftreten. Also wenn der Kontext von Lern- und Stresserfahrungen nicht übereinstimmt, gibt es einen eher negativen Effekt. Was ich Ihnen bis jetzt gesagt habe oder worauf ich mich im Wesentlichen bezogen habe, ist, dass Stress einen Einfluss darauf hat, wie viel wir in einer bestimmten Situation lernen. Also zum Teil führt Stress dazu, dass wir mehr erinnern, mehr Wörter erinnern, mehr Bilder erinnern, mehr Fakten erinnern oder in einer anderen Situation eben weniger erinnern. Ich werde Ihnen im Folgenden aber zeigen, dass Stress nicht nur einen Einfluss darauf hat, wie viel wir in einer bestimmten Situation lernen und erinnern, sondern dass Stress auch einen Einfluss darauf haben kann, wie wir erinnern, welche Strategien wir während des Lernens nutzen und wie wir bestimmte Situationen überhaupt angehen. Dafür muss ich noch einen kurzen Ausflug machen, kurzer Exkurs weg vom Stress und hin zum Begriff des Gedächtnisses überhaupt. Wichtig ist, dass man eigentlich nicht sagen kann, dass es das Gedächtnis gibt. Es gibt ganz viele verschiedene Arten von Gedächtnis. Sie müssen euch das vorstellen wie so eine Art Kleiderschrank. Das heißt, Ihr Kleiderschrank, der hat verschiedene Fächer und in diesen verschiedenen Fächern sind unterschiedliche Sachen drin. Und diese unterschiedlichen Sachen, die sind dann auch an unterschiedlichen Positionen gespeichert. Und ganz ähnlich ist das mit unserem Gedächtnis auch. Sie können ganz unterschiedliche Sachen erinnern und diese unterschiedlichen Sachen, diese unterschiedlichen Arten von Informationen, die sind an unterschiedlichen Orten in unserem Gehirn gespeichert oder werden in unterschiedlichen Regionen verarbeitet. Wenn Sie im Alltag von Gedächtnis sprechen, dann meinen Sie wahrscheinlich vorrangig dieses sogenannte deklarative Gedächtnis. Also zum Beispiel Erinnerung an eine Geburtstagsfeier, Erinnerung an eine Hochzeit, Erinnerung daran, was die Hauptstadt von Frankreich ist oder wer der Präsident von Italien ist. Das bezeichnet man auch als episodisches oder Wissensgedächtnis. Das ist das, was man einfach wiedergeben kann, worauf man zugreifen kann und was man sicherlich im Alltag, wie gesagt, häufig als das Gedächtnis bezeichnen würde. Darüber hinaus gibt es aber auch bestimmte andere Gedächtnisprozesse. Zum Beispiel das Gedächtnis dafür, wie man Fahrrad fährt oder wie man Klavier spielt. Oder wenn Sie einen bestimmten Reiz in Ihrer Umgebung sehen, zum Beispiel hier oben den Beamer, dass Sie das anschauen und sehen, okay, das ist ein Beamer. Auch das sind natürlich alles Erinnerungen, das sind alles Gedächtnisinhalte, die abgerufen werden müssen. Diese werden aber durch andere Hirnregionen vermittelt. Und ich möchte im Folgenden vor allen Dingen zwei dieser Gedächtnissysteme mit Ihnen betrachten. Das ist einmal dieses episodische oder deklarative Gedächtnis, also zum Beispiel die Erinnerung, wo habe ich mein Auto geparkt, wie bin ich hierher gekommen, was habe ich gestern gemacht. Und das sogenannte prozedurale Gedächtnis, zum Beispiel irgendwie, wie fahre ich Auto oder auch dass Sie anhalten mit Ihrem Auto, wenn die Ampel rot zeigt. Das sind so bestimmte prozedurale Sachen, über die Sie nicht groß nachdenken, die aber trotzdem ganz wichtig sind für Ihr Funktionieren im Alltag. Was wichtig ist bei diesen verschiedenen Gedächtnissystemen ist, dass man nicht sagen kann, in einer bestimmten Aufgabe, in einer bestimmten Situation wird nur eines aktiv und in einer anderen Situation wird nur ein anderes aktiv, sondern es ist so, dass häufig in den meisten Lernsituationen verschiedene Gedächtnissysteme parallel aktiv sind und gleichzeitig verschiedene Informationen verarbeiten. Ich habe Ihnen hierfür ein Beispiel mitgebracht. Ich möchte Ihnen das mit Hilfe von einer Schatzsuche veranschaulichen. Und zwar werde ich Ihnen im Nachhinein oder im Folgenden verschiedene Durchgänge zeigen, wo Sie eine nachgebaute Schatzinsel sehen. Ich muss mich schon entschuldigen, es ist relativ primitiv, aber Sie werden es hoffentlich erkennen. Und Sie werden auf dieser Schatzinsel vier verschiedene Boxen sehen. Und Ihre Aufgabe besteht lediglich darin, zu lernen, in welcher dieser vier Boxen oder in welcher der vier Schatztruhen sich der Schatz befindet. Es gibt nur eine Box, wo sich der Schatz befindet und die drei anderen Boxen sind jeweils leer. Ja? Das heißt, Sie werden jeweils für ein paar Sekunden diese Landschaft sehen, dann wird Ihnen gezeigt, wo sich der Schatz befindet, dann sehen Sie den nächsten Durchgang. Relativ einfach. Versuchen Sie einfach zu lernen, wo sich der Schatz befindet. Okay, ich hoffe, Sie haben alle gelernt, in welcher Box sich der Schatz befindet. Machen wir mal eine Umfrage. Wer von Ihnen ist denn der Meinung, der Schatz befindet sich in Box A? Bitte kurzes Handzeichen. Okay. Wer von Ihnen ist der Meinung, er befindet sich in Box B? Das sind so 4, 5 Leute. Wer von Ihnen ist der Meinung, er befindet sich in Box C? Und wer von Ihnen ist der Meinung, er befindet sich in Box D? Das ist die ziemliche Mehrheit. Was einigen von Ihnen vielleicht aufgefallen ist, es gibt unterschiedliche Arten, unterschiedliche Wege, wie man die Position des Schatzes lernen kann. Und zwar habe ich das Ganze so konzeptualisiert, dass Sie einerseits die Position des Schatzes lernen können, indem Sie verschiedene Reize in dieser Umwelt nutzen. Indem Sie zum Beispiel lernen, der Schatz befindet sich in der Box, die zwischen Palme und Fahne steht und gegenüber von dem Fass. Sie haben dann immer von unterschiedlichen Perspektiven auf diese Szenerie geschaut und konnten dann spatial, also räumlich lernen, wo befindet sich der Schatz. Alternativ konnten Sie aber auch eine einfache Strategie nehmen. Sie konnten auch einfach lernen, er befindet sich da, wo der Vogel ist. Das heißt, Sie bilden einfach eine Assoziation mit einem einzelnen Reiz, dem Vogel in dem Falle. Was ich dann im letzten Durchgang gemacht habe, im Testdurchgang, ich habe den Vogel woanders hingesetzt. Und da kann man dann trennen und kann dissoziieren, welches Gedächtnissystem oder welche Strategie nutzen Sie zum Lernen. Wenn Sie diese Box wählen würden, dann würden sie eher als räumlicher Lerner oder spatialer Lerner klassifiziert werden. Das heißt, sie haben eine räumliche Strategie genutzt. Wenn sie eher sich vom Vogel leiten lassen, dann ist es so, dass sie eher eine Reizreaktion oder Stimulus-Response-Strategie verfolgen, die kognitiv ziemlich ökonomisch ist. Der wichtige Punkt dabei ist, warum ich das mit Ihnen mache ist, oder gemacht habe, ist, dass ich Ihnen nachfolgend zeigen werde, dass Stressen einen Einfluss darauf hat, welches von verschiedenen Gedächtnissystemen wir in einer bestimmten Situation nutzen und dass Stress damit auch maßgeblichen Einfluss darauf hat, wie wir in einer bestimmten Situation wirklich lernen und wie wir eine bestimmte Situation angehen. Was wir in der Studie gemacht haben, ist, wir haben den Leuten nicht so eine Schatzinsel gezeigt, sondern wir haben denen ein Puppenhaus sozusagen gezeigt. Also ein 3D-Modell von einem Raum. In diesem Raum da haben sich an den Seiten jeweils verschiedene Reize befunden. Also ein Fenster soll das sein, eine Tür, ein Bild. Hier sehen Sie eine Uhr. Und in diesem Raum, da hat sich auch so ein Tisch befunden. Und auf diesem Tisch, da lagen vier identisch aussehende Kärtchen. Und die Versuchspersonen sollten einfach lernen, welche dieser vier identisch aussehenden Karten ist die Gewinnkarte. Und immer wenn sie die Gewinnkarte gefunden haben, dann haben sie 50 Cent bekommen. Das heißt, sie waren relativ motiviert, die auch tatsächlich zu finden. Die anderen drei Karten waren jeweils nur Nieten. Das heißt, da haben die nichts gewonnen. Sie sehen ja, auf dem Tisch, da hat sich auch noch so eine kleine Pflanze befunden. Und was die Versuchspersonen nicht wussten, war, dass die Position der Gewinnkarte in allen Durchgängen konstant war. Und zwar war die immer neben dieser Karte. Das heißt, auch hier konnten die Versuchspersonen, ähnlich wie Sie gerade in dem Beispiel, zwei verschiedene Wege nutzen, um zu der Lösung zu gelangen, um die Gewinnkarte zu finden. Die konnten einerseits die Beziehung zwischen den verschiedenen Reizen im Raum lernen, oder aber die konnten einfach die Assoziation mit der Karte lernen. Was wir gemacht haben, ist, wir haben denen eine Reihe von Trainingsdurchgängen gegeben, wo sie immer von unterschiedlichen Perspektiven in diesen Raum geschaut haben. Und dann haben wir die Karte, diesen einzelnen Reiz, diese Pflanze, umgestellt und konnten so, wie gerade in dem Beispiel mit der Schatzinsel, trennen zwischen denjenigen, die eher eine spatiale Strategie verfolgen und denjenigen, die eher eine sogenannte Stimulus-Response- oder Reizreaktionsstrategie verfolgen. Und hier ist, was wir gefunden haben. Wir haben die Versuchspersonen übrigens auch wieder mit diesem nachgestellten Bewerbungsgespräch gestresst. Sie sehen hier die Verteilung der Lernstrategien in der Kontrollgruppe und Sie sehen, es war so, dass ungefähr ein Drittel hat diese spatiale Strategie gewählt, ein paar Leute haben es gar nicht gelernt und so knapp zwei Drittel haben diese relativ einfache Stimulus-Response-Strategie genutzt. Kann man auch damit erklären, dass es einfach eine einfache, auch relativ offensichtliche Strategie ist. Bei den Versuchspersonen, die gestresst wurden vor dem Lernen, war es aber so, dass es zu einer signifikanten Abnahme derjenigen kam, die diese spatiale Strategie genutzt haben. In der Stressgruppe waren es nur noch 5 von 45 Leuten, die diese spatiale Strategie genutzt haben. Das heißt, es wurde verglichen zur Kontrollgruppe nochmal auf ein Drittel reduziert. Parallel dazu hat man eigentlich in der Lernkurve, also wie gut haben die das während des Trainings hinbekommen, keinerlei Unterschiede gefunden. Das heißt, da könnte man natürlich sagen, okay, wenn man sich die Lernkurve anschaut, da gibt es eigentlich gar keinen Einfluss von Stress. Ob die gestresst sind oder nicht, die lernen das gleichermaßen gut. Wenn man sich das, also dieses Wahlverhalten im Testdurchgang anschaut, dann mag man das aber natürlich bezweifeln. Was allerdings dabei sehr wichtig ist, und deshalb ist das auch ein relativ wichtiger Befund, ist, dass diese beiden unterschiedlichen Systeme, dieses eher flexible, aber auch aufwendige spatiale Lernen oder räumliche Lernen, das ermöglicht einen Transfer auf neue Situationen. Und das ist sehr adaptiv in verschiedensten Situationen. Wohingegen dieses eher reizreaktionsbasierte Lernen sehr rigide ist. Das ist zwar einfach, aber das ist wirklich auch nur auf diese Situation beschränkt. Wenn man den Reiz wegnimmt in der Situation, dann können die Leute das nicht mehr lernen. Dann ist das, was sie gelernt haben, weg sozusagen. Und das ist ein relativ wichtiger Aspekt, dass dieser Befund deutet darauf hin, dass wenn Personen gestresst sind, dass sie eine Strategie nutzen, eine Art des Lernens nutzen, die einen Transfer auf neue Situationen erschwert. Da haben wir eine kurze Rückfrage.
Kann ich nochmal Ihnen sagen, wie in diesem Versuch der Stress induziert wurde?
Mit einem nachgestellten Bewerbungsgespräch. Das war der sogenannte Trierer Sozialstresstest. Das sieht so aus, dass die Versuchspersonen zunächst 5 Minuten einen Bewerbungsvortrag halten müssen, eine freie Rede halten müssen und im Anschluss daran noch eine Kopfrechenaufgabe und das Ganze vor einem nicht sonderlich freundlichen Gremium. Also da kann man sich vorstellen, auch das ist relativ effektiv. Wird natürlich auch in allen Studien belegt durch Anstiege im Cortisol, Blutdruckanstiegen, subjektiven Stressempfinden etc. Was ich mit Ihnen im letzten Teil meines Vortrags noch ganz kurz besprechen möchte, ist die Frage, was passiert dabei eigentlich im Gehirn? Da kann man sich ja unterschiedliche Sachen vorstellen. Man könnte einerseits sagen, okay, wenn die Leute gestresst sind, dann ist einfach das System verbessert und das System gestärkt, das für diese einfache Art des Lernens zuständig ist. Alternativ kann es aber natürlich auch sein, dass das System, das dieses flexible Lernen ermöglicht, dass das reduziert ist in seiner Funktionsfähigkeit und somit das andere, dieses eher rigide System, die Kontrolle über das Verhalten gewinnen kann. Um dieser Frage nachzugehen, was passiert dabei im Gehirn, haben wir eine andere Aufgabe genommen, die auch vom Typ her ein bisschen anders ist als die Aufgaben, die Sie bis jetzt gesehen haben. Und zwar haben wir dafür die sogenannte Wettervorhersageaufgabe genutzt. Bei dieser Wettervorhersageaufgabe haben die Versuchspersonen verschiedene Karten gesehen, wie von so einem Kartenspiel. Es waren immer 4 Karten und es wurden gleichzeitig 1 bis 3 Karten präsentiert. Und den Versuchspersonen wurde gesagt, okay, Sie sehen jetzt im Folgenden bestimmte Karten und Sie sollen vorhersagen, wird es regnen oder wird die Sonne scheinen. Da haben die Versuchspersonen zum Anfang natürlich noch überhaupt keine Ahnung, woher sollen sie wissen. Sie bekommen aber in jedem Durchgang eine Rückmeldung über das tatsächliche Wetter. Und anhand dieser Rückmeldung können Sie dann lernen, okay, welche Kartenkombinationen sind eher mit Regen und welche sind eher mit Sonnenschein verbunden. Und was man in einer Reihe von Studien zeigen konnte, war, dass diese Wettervorhersageaufgabe durch 2 verschiedene Gedächtnissysteme gestützt oder kontrolliert werden kann. Und das sind die Systeme, die Sie vorhin auch schon gesehen haben. Das ist einerseits der Hippocampus, das ist die Region, die auch das spatiale Lernen stützt. Und das ist andererseits das sogenannte Striatum, das ist ein Teil der Basalganglien, also solcher Hirnregionen, die relativ tief in unserem Gehirn sitzen. Und dieses Striatum, das kontrolliert auch dieses einfache, rigide Stimulus-Response-Lernen. Und bei der Wettervorhersageaufgabe würde man erwarten, dass wenn die Leute deklarativ lernen, also aufwendiger lernen, dann haben die ein besseres Wissen über die Aufgabe. Hingegen, wenn Sie eher dieses prozedurale, einfache Lernen nutzen, dann sollten Sie ein geringeres Aufgabenwissen haben. Und zudem würde man auch Unterschiede in der Lernstrategie erwarten. Man würde erwarten, wenn die Leute eher ein deklaratives System nutzen, dass sie dann eine Strategie auch nutzen, die sie leicht verbalisieren können, während die Leute, die eher eine einfache, prozedurale Strategie nutzen, oder ein System nutzen, eher eine Strategie verwenden, die sie verbal schlechter wiedergeben können. Hier ist ein ganz kurzer Überblick, was wir gemacht haben. Also hier wurden die Versuchspersonen gesunde, junge Versuchspersonen wieder einer Stress- oder einer Kontrollbedingung unterzogen. Dann haben sie diese Wettervorhersageaufgabe und eine Kontrollbedingung im Magnetresonanztomographen bearbeitet. Also ein Magnetresonanztomograph, diese Röhre, die es uns ermöglicht, die Aktivität im Gehirn während der Aufgabenbearbeitung zu messen. Und danach haben die Leute noch einen Test zum expliziten Aufgabenwissen beantwortet. Also da wurden sie gefragt, wie viele Karten wurden präsentiert, wie sahen die Karten aus, welche Karte war am ehesten mit Sonne oder Regen assoziiert. Also wirklich, wo man getestet hat, wie gut können sich die Leute an die Aufgabe erinnern. Wir konnten zeigen, okay, Blutdruck ist angestiegen, Speichelcortisol ist angestiegen, also waren die Leute auch in der Studie wirklich gestresst, also belegt durch physiologische Parameter. Und was man wiederum sehen konnte, war, dass die Lernleistung durch Stress unbeeinflusst war. Also wie viel die Leute gelernt haben, wie schnell die Leute gelernt haben, wurde durch Stress hier in dieser Studie nicht beeinflusst. Sie sehen eine Zunahme in der Lernleistung vom Anfang des Trainings bis zum Ende des Trainings und parallel dazu eine Abnahme in den Reaktionszeiten, sodass man wirklich sagen kann, okay, die haben das ganz gut gelernt. Basierend hierauf würde man aber sagen, Kontroll- und Stressgruppe haben sich nicht im Lernerfolg unterschieden. Wenn man sich dann allerdings dieses explizite Aufgabenwissen anschaut, also sich anschaut, wie gut können die sich wirklich an die Aufgabe, die sie gerade eben bearbeitet haben, wie gut können sie sich daran erinnern, dann konnte man sehen, dass die Versuchspersonen, die gestresst wurden vor dem Lernen, deutlich weniger erinnern konnten an die Aufgabe, als die Versuchspersonen, die nicht gestresst wurden. Und parallel dazu konnten wir auch zeigen, dass die Versuchspersonen, die gestresst wurden vor dem Lernen, dass die signifikant häufiger eine Strategie nutzen, die sehr schwer verbalisierbar ist. Also das ist hier die sogenannte komplexe Strategie. Also das heißt, diese Befunde zum expliziten Aufgabenwissen und zu der Lernstrategie, die deuten darauf hin, dass die Versuchspersonen möglicherweise wirklich ein anderes Gedächtnissystem genutzt haben. Nämlich weg von diesem deklarativen, hippocampus-basierten, expliziten Gedächtnis hin zu einem eher einfachen, striatum-basierten Gedächtnis. Und das wird tatsächlich auch durch die FMRT-Befunde gestützt. Was Sie hier sehen, ist die Hirnaktivierung während des Lernens, verglichen zu Kontrollbedingungen. Was Sie sehen, ist, dass bei den Kontrollversuchspersonen, die also nicht gestresst wurden, war der Hippocampus, also das System, das ganz zentral ist für dieses flexible Lernen, war deutlich aktiviert. Und diese Aktivierung blieb fast vollständig aus bei den Versuchspersonen, die gestresst wurden vor dem Lernen. Ja? Das deutet darauf hin, dass eben gerade dieses System, das flexibles aber auch kognitiv aufwendiges Lernen ermöglicht, dass das System runtergefahren wird unter Stress. Und im letzten Schritt haben wir uns dann angeschaut, okay, inwieweit können verschiedene Gedächtnissysteme die Lernleistung kontrollieren. Das heißt, man schaut sich den Zusammenhang an zwischen Lernleistung und Aktivität in bestimmten Hirnregionen. Was wir zeigen konnten, war, dass in der Kontrollgruppe hat man eben einen deutlichen positiven Zusammenhang gefunden zwischen der Aktivität in dem Hippocampus, also in diesem System, das das flexible Lernen ermöglicht, und der Lernleistung. Das heißt, je stärker der Hippocampus aktiviert war, desto besser haben sie gelernt. Das heißt, da kontrolliert unter Kontrollbedingungen der Hippocampus die Lernleistung. Unter Stressbedingungen hingegen war es so, dass das Striatum, also es sind hier zwei Subregionen abgebildet, das heißt dieses eher einfache System, dieses eher rigide System, dass das die Lernleistung kontrolliert hat. Und wir haben keinen Zusammenhang gefunden zwischen der Aktivität in dem Hippocampus, also keinen positiven Zusammenhang zwischen der Aktivität im Hippocampus und der Lernleistung. Das ist ein ziemlich direkter Hinweis dafür, dass wirklich, wenn wir gestresst sind, ein Wechsel in der Nutzung von verschiedenen Gedächtnissystemen stattfindet. Dass, wenn wir gestresst sind, wir seltener oder weniger stark auf das System zurückgreifen, das ein wirklich flexibles, aber kognitiv aufwendiges Lernen ermöglicht, während parallel dazu eher ein System genutzt wird, das eher rigides Lernen stützt. Um jetzt insgesamt zusammenzufassen, was ich Ihnen heute gesagt habe, ist erstmal nochmal, Stress kann Lernprozesse fördern oder beeinträchtigen. Stress kann einen Einfluss darauf haben, wie viel wir in der Situation lernen, und es begünstigt den Lernerfolg vor allen Dingen dann, wenn Stress und Lernerfahrung miteinander verbunden sind, also zeitlich und inhaltlich. Stress kann aber zudem auch einen Einfluss darauf haben, wie wir in einer bestimmten Situation lernen, welche Strategien, welche Gedächtnissysteme wir nutzen. Genau, das ist der letzte Punkt. Und um wirklich als Fazit die beiden Fragen zu beantworten, die ich aufgeworfen habe in meinem Titel, also Lernen unter Stress, A, funktioniert das, und B, wenn ja, wie? Zur ersten Frage, also prinzipiell funktioniert Lernen unter Stress, ja. Das ist allerdings so, dass Stress vor allen Dingen die Erinnerungen und die Lernprozesse fördert, die wirklich mit der Stresserfahrung zusammenhängen. Und dass die anderen Inhalte eher beeinträchtigt werden. Und wenn man sich fragt, wie funktioniert das Ganze, dann sind Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin ganz wichtige Komponenten. Das sind Schlüsselelemente, die beeinflussen die Aktivität in den Hirnregionen, die auch für Lernen und Gedächtnis zentral sind, und beeinflussen damit positiv oder negativ die Informationsverarbeitung. Und parallel dazu kommt es eben auch einer Veränderung der Gedächtnissysteme, die wirklich das Lernen und Erinnern kontrollieren. Damit bleibt mir zum Schluss nur noch, mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bis hierhin zu bedanken. Sie auf das nächstfolgende Brain Café am 24.04. Ebenfalls mit einem sehr spannenden Thema zu verweisen. Und ich stehe Ihnen natürlich noch für weitere Fragen zur Verfügung.